ARD.
Das israelische Sicherheitskabinett hat einer weitreichenden Ausweitung der Militäroffensive im Gazastreifen zugestimmt. Russische Behörden berichten, ukrainische Drohnenangriffe auf Moskau abgewehrt. Russland bereitet Feierlichkeiten zum 9. Mai vor. Präsident Selenskyj spricht in Prag mit dem tschechischen Präsidenten Pavel. Und im Schatten des Krieges eine Reportage über die Auswirkungen der USAID-Kürzungen durch Präsident Trump auf Risikogruppen in der Ukraine. Hallo, ich bin Claudia Drews und Sie hören die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. In der vorherigen Ausgabe haben wir den aktuellen Plan der israelischen Regierung geschildert, Gebiete im Norden Gazas zu besetzen und dies nach und nach in weiteren Gebieten Gazas fortzuführen, sollte die Terrormiliz Hamas nicht umgehend sämtliche verbliebenen Geiseln übergeben. Das israelische Sicherheitskabinett hat nun dieser schrittweisen Ausweitung der Offensive im Gazastreifen zugestimmt. Hören Sie dazu einen Bericht unseres Tel Aviv-Korrespondenten Clemens Fehrenkotte.
Die Pläne der israelischen Armee, schrittweise die umfangreiche Offensive im Gazastreifen einzuleiten, sei vom Sicherheitskabinett einstimmig angenommen worden, wie der öffentlich-rechtliche Radiosender Kan sowie weitere israelische Medien am Morgen übereinstimmend berichten. Es handele sich um die, Zitat, nächste Phase des Krieges in Gaza, sagte Premierminister Netanyahu bereits am Sonntag in einer Videobotschaft. Israels Generalstabschef Samir erklärte, die Armee würde den Druck auf die Hamas erhöhen, mit dem Ziel, die Geiseln zurückzubringen und die Hamas zu besiegen. Das Sicherheitskabinett habe zudem einen neuen Plan zur Verteilung von Hilfsgütern im Gazastreifen gebilligt, wobei derzeit nicht feststeht, wann Israels Regierung wieder bereit sei, die Anfang März verhängte vollständige Blockade aufzuheben. Israel hatte den Stopp jeglicher Lieferungen von Nahrungsmitteln, Medikamenten und anderen Hilfsgütern damit begründet, dass die Hamas diese Lieferungen für die eigenen Zwecke beschlagnahme oder verkaufe, die eigentlich für die Bevölkerung bestimmt gewesen seien. Offenbar, so melden israelische Medien übereinstimmend, wolle Israels Regierung erst den Besuch von US-Präsident Donald Trump in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten in der nächsten Woche abwarten, bevor es zur jetzt geplanten Ausweitung des Krieges kommen werde.
Clemens Fehrenkotte berichtete. Schauen wir nun auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Da geht unser Blick zunächst nach Moskau, denn wenige Tage vor Beginn der Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg hat die russische Armee nach Behördenangaben einen Drohnenangriff auf die russische Hauptstadt abgewehrt. Das russische Militär habe im Bezirk Podolsk 4 Drohnen abgewehrt, die in Richtung Moskau flogen, teilte Bürgermeister Sobjanin im Online-Dienst Telegram mit. Berichte über Schäden oder Verletzte gebe es zunächst nicht. Spezialisten des Rettungsdienstes seien vor Ort, so der Bürgermeister. Im Rahmen der Feierlichkeiten zum Tag des Sieges findet am 9. Mai die alljährliche Militärparade auf dem Roten Platz im Moskauer Stadtzentrum statt. Dabei wird der russische Präsident Putin eine Rede halten. Auch zahlreiche hochrangige ausländische Gäste werden erwartet, darunter der chinesische Staatschef Xi Jinping und Brasiliens Präsident Lula da Silva. Präsident Putin hat aufgrund des Gedenkens zu einer dreitägigen Waffenruhe aufgerufen. Der ukrainische Präsident Selenskyj fordert eine Feuerpause von 30 Tagen. Und während seines Prag-Besuchs bekräftigte der ukrainische Präsident auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem tschechischen Präsidenten Pavel noch einmal, eine Waffenruhe mit Russland sei jederzeit möglich. Während des Gesprächs äußerte Selenskyj außerdem die Hoffnung, von Tschechien weitere Militärhilfe zur Abwehr der russischen Angriffe zu erhalten. Sozusagen im Schatten des Krieges wirken sich die Kürzungen der USAID-Programme aus den USA Schritt für Schritt auch auf die HIV-Prävention und Behandlungen in der Ukraine aus. Für Infizierte und Risikogruppen macht das Leben im Krieg noch schwerer. Maria Fedorova mit einer Reportage aus Tschernihiw.
Ende Januar 2025 kündigen die USA an, internationale medizinische Hilfen zu streichen. Das weckt schlimme Erinnerungen, sagt das Personal im HIV- und AIDS-Zentrum des Zentralen Krankenhauses von Tscherniw. Es fühlt sich an wie ein Rückfall in die 1990er Jahre, eine Zeit in der Ukraine ohne HIV-Therapie, ohne Medikamente, ohne Hilfe. Ich dachte erst, es sei ein böser Scherz. Unsere Zusammenarbeit lief gut und plötzlich das. Ich hatte große Angst. Wir sind völlig abhängig von den USA, egal wie man es dreht, so 100% abhängig. Irina Teslenko, Leiterin des HIV-Zentrums, zeigt auf Regale mit der Aufschrift PEPFAR, President's Emergency Plan for AIDS Relief, auf Deutsch der Notfallplan des Präsidenten zur AIDS-Hilfe. Dieses US-Programm liefert überlebenswichtige Medikamente. Ein eigenes Budget dafür gibt es in der Ukraine wegen des Krieges nicht mehr. Im Januar stoppt die Trump-Administration die Hilfen über Nacht. Kurz darauf heißt es, PEPFAR werde fortgesetzt. Doch die Unsicherheit und Lieferverzögerungen spürt Irina Teslenko längst. So etwas hatten wir noch nie. Diese Regale sind sonst rappelvoll. Jetzt ist das Lager leer. Stand heute haben wir noch Vorräte bis Juli. Deshalb werden Medikamente nur noch für 3 statt 6 Monate ausgegeben. Eine Etage tiefer holen freiwillige Tabletten am Ausgabefenster ab und bringen sie zu den Patienten. Patientinnen und Patienten. Viele bekommen ihre Medikamente per Post. So auch Oleg. Er ist heute mit dem Zug nach Tscherniw gekommen, in Armeeuniform. Er sieht blass aus, seine Augen sind gerötet. Ich habe zufällig herausgefunden, dass ich HIV-positiv bin, als ich Magenprobleme entwickelt habe. Im Einsatz hat man nie Hunger. Ich lebte nur von Kaffee und Energy-Drinks. Als ich zur Untersuchung war, kam es raus. 2020 wurde bei Oleg HIV diagnostiziert. Wie und wann er sich infiziert hat, weiß er nicht. Vielleicht durch eins der vielen Tattoos, die er sich an der Front stechen ließ. Über das Virus wusste er wenig. Aber er wusste, es gibt eine Therapie, die ein langes Leben ermöglicht und dass er HIV über Blutkontakt weitergeben kann. Darüber hat er mit anderen Männern in seiner Einheit gesprochen. Eigentlich hast du dieses Kollektiv Freunde an der Front, aber wenn du davon erzählst, spürst du plötzlich, du wirst zum Menschen zweiter Klasse. Als HIV-positive Person habe ich gedacht, ich muss noch mehr üben, mehr Selbstverbände anzulegen, denn wenn vorne etwas passiert, hilft dir vielleicht niemand. Seit einem Jahr kämpft Oleg nicht mehr an der Front, wegen psychischer Traumata. Er sagt, er kann nicht schlafen, aus Angst. Ich kann es nicht in Worte fassen, warum ich Angst habe, die Augen zuzumachen. Erst nach dem Einsatz realisierst du, was du da gemacht hast. Es ist schwer, mit dem Gedanken zu leben, dass du Menschen getötet hast. Überhaupt ist es danach schwer zu leben. Oleg geht es so schlecht, dass er phasenweise seine HIV-Medikamente einfach weglässt. Fürsorge rückt in den Hintergrund. Ein Problem, das viele HIV-positive Menschen in der Ukraine betrifft, sagt Angela Moisenko von der NGO 100% Life. Im Moment ist es viel schwieriger geworden, Menschen für eine langfristige Therapie zu gewinnen. Viele in der Ukraine verlieren den Glauben an die Zukunft. Sie können ihr Leben nicht mehr planen. Aber genau das ist entscheidend für HIV-Prävention. Damit kämpfen wir. Die Leute sagen, wenn hier morgen eine Rakete einschlägt, wozu dann noch Tabletten? Hier in der Filiale von 100% Life Tscherniw geht es um mehr als nur Medikamente. Es geht um Aufklärung und psychologische Unterstützung. Arbeit, die größtenteils von US-Programmen finanziert wird. Nur Verhütung, Abtreibung, gleichgeschlechtlicher Sex, all das passt nicht zur ideologischen Linie von Donald Trump. Die US-Regierung hat deshalb bereits erste Programme eingestellt. Das sorgt für Verunsicherung und stellt lebenswichtige Arbeit auch hier in der Ukraine in Frage. Früher haben wir noch Statistiken zu einzelnen betroffenen Gruppen geführt, etwa zu Männern, die gleichgeschlechtlichen Sex haben. Heute lassen wir das. Stattdessen schreiben wir dazu, Gendervielfalt wird im Rahmen dieses Programms nicht unterstützt. Auch bei der Kondomausgabe vermerken wir jetzt extra nur zur HIV-Prävention, nicht zur Verhütung. Die Arbeit mit HIV-Infizierten und Risikogruppen steht in der Ukraine unter doppeltem Druck. Zum einen erschwert der Krieg die Versorgung und bringt alte Vorurteile wieder ans Licht. Zum anderen erschwert die neue US-Regierung Hilfen, auch aus ideologischen Gründen. Eine Gemengelage, die HIV-Epidemie im Land wieder anheizen könnte.
Das war ein Bericht von Maria Fedorova aus Tscherniw in der Ukraine. Und das war das Frühupdate von Krieg und Terror, dem Podcast zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war 7:30 Uhr. Mein Name ist Claudia Drews. Vielen Dank fürs Zuhören.